Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zugeschaltet ist Herr Helmut Leitner aus Wien. Herr Leitner, sind Sie mit hier in der Konferenzschaltung?
Ja, ich bin in der Leitung. Aber schöne Grüße aus Graz. Ich bin in Graz.
Aus Graz. Dann schöne Grüße nach Graz. Es freut mich sehr, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Das Thema, das wir gerne mit Ihnen besprechen wollen, ist ein Thema, das hat einen interessanten Titel. Das heißt Lebendigkeitswissenschaft. Sie haben sich beschäftigt mit den Theorien des US-amerikanischen Architekturtheoretikers Christopher Alexanders und seines Ansatzes einer Wissenschaft, die einen anderen Ansatz als die herkömmliche Naturwissenschaft und auch die Geisteswissenschaft hat und einen Anspruch hat, hier ein eigenes Verständnis zu entwickeln von dem, was herkömmlich unter dem Wort Lebendigkeit gemeint ist. Die Frage, was ist mit Lebendigkeit überhaupt gemeint? Kann man das sprachlich in ein paar Sätzen kurz fassen, wovon hier die Rede ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben im Deutschen, in der deutschen Sprache eigentlich einen guten Zugang zu dem Begriff der Lebendigkeit, weil wir ganz natürlich von einem lebendigen Dialog, einer lebendigen Stadt oder einer lebendigen Gemeinschaft sprechen können. Im Englischen ist das in dieser Form nicht möglich. Und der Christoph Alexander, auf dessen Arbeiten wir aufsetzen, der aus der Architektur kommt, also der Gestalter ist, der hat sich vor allem um eine Theorie der Gestaltungsprozesse gekümmert. Und die Lebendigkeit ist dabei als ein Phänomen aufgetaucht, als eine Qualität, die er zunächst noch gar nicht benennen konnte, und die aber jede Gestaltung, die qualitätvoll ist, bestimmt.
Das heißt, der Ansatz ist dann mal vorerst eigentlich ein heuristischer Ansatz, weil Sie ja vollkommen richtigerweise sagen, dass in der deutschen Sprache, und sehr interessant, dass Sie die Anmerkung gemacht haben, ich habe das auch in Ihrer Literatur nachgelesen, dass das Englisch gar nicht so einfach fassbar ist, wie es Deutsch fassbar ist, aber dass wir ein sehr unmittelbares Verständnis haben, wenn wir sagen, das ist eine lebendige Gemeinschaft oder das ist eine lebendige Begegnung oder auch das ist eine lebendige Stadt. Man kann das jetzt noch sagen theoretisch nachfassen, was damit gemeint ist, aber unmittelbar, das meinten Sie wahrscheinlich auch anfangs, hat jeder von uns hier ein sehr intuitives Verständnis, was hier mit Lebendigkeit gemeint ist. Ist das sozusagen der Punkt, auf den Sie hier abzielen, wo Sie versuchen, hier eine wissenschaftliche Arbeit zu leisten?
Auf jeden Fall, ja. Es geht darum, Gestaltung zu machen, die Leben unterstützt und Leben fördert. Und eine Stadt ist eben nicht ein Artefakt, das für sich selbst steht. Es sollte für Menschen da sein und nicht umgekehrt die Menschen für die Stadt. Mhm. Und in diesem Sinne geht es dem Christopher Alexander zunächst um eine lebensunterstützende, lebensförderliche, den Bedürfnissen der Menschen entgegenkommende Architektur. Mhm. Und seine Leser und die Leute, die von ihm inspiriert wurden, haben diesen Denkansatz in andere gestalterische Bereiche übertragen. Mhm. Beispielsweise in die Pädagogik. Ja. Also dann geht es um die Frage des lebendigen Unterrichts.
Genau.
Oder in die Dialogtheorie, wo William Isaacs von Mustern im Dialog schreibt, sozusagen den lebendigen Dialog anstrebt.
Sie haben jetzt schon ein Stichwort genannt, das spielt in Ihrem Ansatz eine sehr große Rolle. Sie haben von Mustern gesprochen und teilweise bezeichnen Sie Ihre Lebendigkeitswissenschaft auch als eine Wissenschaft von Mustern?
Ja, als Mustertheorie oder auch als Musterforschung.
Können Sie ein paar so orientierende Sätze sagen, was hat Muster mit Lebendigkeit zu tun? Wie kommt das zusammen? Warum ist das wichtig? Sind das nicht Dinge, die herkömmlich von anderen wissenschaftlichen Ansätzen auch schon abgedeckt worden ist? Was ist hier das Spannende, was aus Ihrer Sicht dieser Architekturtheoretiker Alexander in Berkeley hier herausgefunden hat oder worum es ihm ging, wo Sie sagen, das ist neu, das ist spannend, das ist ja eben lebensfördernd?
Ja, also er hat zunächst zwei Dinge gemacht, die ganz neu waren. Das erste war, dass er eine Textform erfunden hat, mit der man Wissen vermitteln kann. Sogenannte Musterbeschreibungen oder Gestaltungsmuster. Das zweite war, dass er aus diesen Mustern Mustersprachen generiert hat. Das muss man sich so vorstellen wie einen Werkzeugkasten für Gestalter. Also eine Mustersprache für Architektur wäre jetzt ein Repertoire an Handlungsmöglichkeiten, an Gestaltungsideen, mit denen man beispielsweise eine Stadt oder ein Haus aufbauen kann. Mhm. Und so wie man in der natürlichen Sprache aus Worten beliebige Geschichten erzählen kann, würde man dann aus diesen Gestaltungsmustern beliebige oder eine unendliche Zahl von möglichen Gestaltungen erzeugen können.
Mhm. Ich habe das, wie ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, so ein bisschen nachgelesen, auch auf Ihrer Internetseite, auf Ihrer Wiki-Internetseite. Und habe da so ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, worum es Ihnen eigentlich geht. Wenn Sie mir erlauben, das so aus meiner Sicht zusammenzufassen, habe ich das so verstanden, wenn man anschaut, was Lebendigkeit ausmacht. Ja, und da gehört vielleicht auch dazu gesetzt, dass wir jetzt nicht über Lebendigkeit in einem biologischen Sinn reden, sondern wir reden eigentlich Lebendigkeit primär in einem humanen, menschlichen Kontext. Sehe ich das einmal richtig?
Ja, ja.
Und dass dass Lebendigkeit hier etwas der Fall ist, was vielleicht sogar der Kern von Lebendigkeit ist, nämlich, dass es auch etwas Unvorhersehbares ist, dass es in seiner Entwicklung etwas Einmaliges ist, dass aus Einmaligkeiten neue Einmaligkeiten entstehen, dass hier etwas ist, das traditionell naturwissenschaftlich oder mit naturwissenschaftlichen Methoden, die ja sozusagen von der Wiederholbarkeit von Experimenten und Verständnis orientiert ist, so nicht fassbar ist, weil der Punkt von der Lebendigkeit genau darin besteht, dass wir hier immer in einer Situation sind, die ist so wie keine andere. Und wenn ich mich frage, was kann hier wirklich die Lebendigkeit dieser Situation auf eine neue Ebene heben, fördern, Blockierungen auslösen, muss ich mich auch damit auseinandersetzen, dass ich hier in einer Einmaligkeit bin. Dass zum Beispiel dieses Gespräch, in dem wir gerade sind, eine Einmaligkeit ist. Das gab es so noch nicht. Aber, und da kommen dann die Muster rein, so wie ich sie verstanden habe, es gibt Muster, die haben einen universellen Charakter, und da gibt's, kann man darüber reden, wie viele Muster man hier jetzt zusammenstellen kann. Die können wir auf eine Situation wie diese lebendige Situation unseres lebendigen Dialogs hier gerade anwenden und daraus Hilfestellungen entwickeln, wie, lassen Sie uns beim Beispiel des Dialogs bleiben, wie sowas wie eine Dialogsituation an Lebendigkeit gewinnt oder Lebendigkeit gehalten werden kann. Habe ich da so ein paar Prinzipien von dem, was es Ihnen und auch Alexander geht, richtig verstanden?
Ja, absolut. Also es geht um den kreativen Prozess, der schrittweise das Neue hervorbringt. Man könnte auch sagen evolutionär, ein evolutionäres Geschehen. Und so wie in der Natur, also in der biologischen Evolution Mutationsschritte stattfinden, die nicht vorhergesehen werden können, die auch keine Naturwissenschaft prognostizieren kann. So ist jetzt auch in unserem Gespräch völlig unvorhersehbar, was wir in einer Minute denken oder sagen werden. Mhm. Und das ist eine völlig andere Situation als dieses mechanistische Denken in der Naturwissenschaft. Also es widerspricht dem nicht. Also wir verletzen nicht die Gesetze der Natur mit dem, was wir jetzt tun. Aber der Naturwissenschaftler kann das, was wir tun, nicht in seinen Theorien fassen.
Warum nicht?
Weil das nicht streng kausal vorherbestimmt ist, was wir jetzt reden werden. Weil die Zukunft offen ist. In diesem kreativen Prozess.
Wie wir ja kurz in unserem Vorgespräch auch angesprochen haben, ist so ein Kern der Arbeit bei uns hier bei Evolve ja eben auch die Dialogarbeit. Und dieses Webradio, Radio Evolve, ist ein Teil davon, aber es ist nicht der einzige Teil, wo diese Dialogarbeit im Zentrum unseres Fokus steht. Und aus der Erfahrung der Dialogarbeit heraus kann ich dem natürlich absolut zustimmen. Und meine primäre Herangehensweise an das, was Sie hier so schildern, ist eine Schulung der Intuition. Das heißt, dass ich hier eine intuitive Präsenz gegenüber zum Beispiel einer Dialogsituation oder einfach einer menschlichen Begegnungssituation entwickeln kann, die es einem erlaubt, wahrzunehmen, wo Dinge ins Fließen kommen, wo Dinge ins Blühen kommen, wo Beziehung entsteht, statt in Beziehung bricht, wo Blockaden durch kreative Initiativen überwunden werden können. Der Fokus ist in unserer Arbeit sehr stark in der Kultivierung dieser Intuition. Jetzt sagen Sie, nehme ich mal an, das habe ich mit Ihnen so noch nicht vorgesprochen, bin neugierig, ja, ob ich das richtig sehe, dass das schön und gut ist, aber es gibt hier sozusagen auch eine Wissenschaft, die man daraus entwickeln kann, und um diese Wissenschaft zu entwickeln, ist es hilfreich, sich Muster anzusehen, die in all diesen einzigartigen Situationen doch universell zur Anwendung kommen.
Ja, das ist richtig.
Lassen Sie uns doch das Beispiel nehmen von so einer Gesprächssituation. Von was reden wir da, wenn wir da von Mustern reden? Was würde Ihnen da so einfallen? Also, um welche Muster geht es da? Oder was ist damit gemeint?
Ja, ein sehr fundamentales Muster, das William Isaacs ja auch benennt und das immer wiederkehrt, ist das Container of Dialogue Muster. Mhm. Das heißt, dass der Dialog, dass viele gut gelingende Dialoge einen besonderen Rahmen haben, einen räumlichen Rahmen oder einen zeitlichen Rahmen. Mhm. Also auch unser Gespräch findet jetzt nicht irgendwo an einem Kaffeehaustisch privat statt, sondern hat den Rahmen einer Internetradiosendung mit einigen hundert Zuhörern, wie ich gehört habe. Das heißt, es ist eine ganz besondere Situation, die uns auch herausfordert, unser Bestes zu geben.
Absolut.
Und dadurch wird dieser Dialog auch verändert. Und genau. In anderen Situationen wird dieser Container of Dialogue oder dieser Dialograum so gestaltet, dass man einen besonderen Ort wählt. Dass man beispielsweise in die Natur oder in die Abgeschiedenheit geht, auf einer Almhütte, rund um einen Tisch sitzt, in einer Gruppe von 10 oder 15 Personen. Und dann ist dort dieser Container of Dialogue. Also etwas Besonderes, Einzigartiges. Also etwas, was eine Tiefe des Gesprächs das Überschreiten persönlicher Grenzen ermöglicht und herausfordert. Mhm.
Das heißt, dieser Container of Dialogue, dieser Behälter eines Dialogs, wenn ich mir einfach bewusst bin, dass ein guter Dialog einen guten Behälter, einen guten Container braucht, dann ist er natürlich in verschiedenen Situationen was ganz anderes. Wenn ich irgendwo in der Natur, im Wald bin, hat das ein bestimmtes Setting. Jetzt haben wir ein radikal anderes Setting. Wir sind übers Internet verbunden, über eine Computertechnologie. Sie sitzen in Graz, ich sitze in Frankfurt. Aber bewusst sich zu sein, dass dieser Dialog, wenn ich ihm einen förderlichen Container gebe, mit einem Anfang, einem Ende, zum Beispiel wäre es wahrscheinlich nicht sehr hilfreich, wenn Sie oder ich gleichzeitig irgendwelche Nebengespräche hätten, die einfach diesen Container aufbrechen, oder auch innere Nebengespräche, wo ich sagen, geistig an zwei Orten zur gleichen Zeit bin. Dieses Bewusste, einen Container setzen, was ja auch eine Begrenzung setzen ist, ist ein universelles Muster, das hilft, dass dieser Dialog ein guter Dialog wird.
Genau. Und dass wir völlig präsent sind hier in diesem Dialograum.
Gibt es noch so ein paar Muster, die Ihnen hier einfallen, die hier in so einer Situationsanwendung kommen?
Ich bin kein Dialogexperte, aber ich denke, dass in der Gesprächsführung eine Reihe von Mustern existieren, die Sie wahrscheinlich besser kennen als ich. Zum Beispiel eben eine starke Frage, ne? Die Frage nach der Lebendigkeit, die zum Beispiel so einen Dialog in Gang setzt. Man könnte das auch als ein Thema sehen, das über dem Dialog steht. In einer anderen Situation könnte das zum Beispiel ein gesellschaftlicher Konflikt sein oder das aktuelle Flüchtlingsthema, das sozusagen zum Inhalt des Dialogs gemacht wird. Das heißt, ein bestimmtes Thema, dem sich der Dialog annähert, ist natürlich fast so etwas wie ein Organ dieses Ganzen. So wie der Dialog-Container auch sowas wie ein Organ dieses Organismus Dialog ist, so ist auch das Thema möglicherweise von dieser Art. Vermutlich habe ich jetzt einen Gedankensprung gemacht.
Also nein, das
in diesem kreativen und lebendigen Theoriemodell denkt man weniger in Form von Maschinen, sondern mehr in Form von Organismen oder Ökosystemen. Das heißt, würde man auf die Stadt gehen und würde man sagen, was braucht dieser Organismus der Stadt, welche Organe hat er? Das sind die Dinge, die unverzichtbar sind. Und wendet man sich dem Dialog zu, kann man auch die Frage stellen, was ist optional an diesem Dialog und was ist unverzichtbar? Und irgendein Raum ist immer da. Das heißt, den Dialograum gibt's, aber er kann eben unterstützend und förderlich sein und besonders liebevoll ausgeprägt sein, oder er kann eben weniger förderlich sein.
Jetzt sagen Sie, ist diese Mustertheorie oder diese Lebendigkeitswissenschaft vom Herrn Alexander primär mal in der Architektur entwickelt worden. Können Sie es ein bisschen schildern, zu welchen Einsichten er kam und inwiefern das in der Architektur und in der Architekturtheorie neue Möglichkeitsräume eröffnet hat, das so zu betrachten und nicht herkömmlich in einer herkömmlichen theoretischen Sichtweise?
Ja, wenn ich einen kurzen Überblick gebe, auch über den sozusagen 40 Jahre Lebensgeschichte von Alexander. Jetzt lebt er ja zurückgezogen als emeritierter Professor in England. Dann war es so, dass er mit seinen Eltern emigriert ist, von Österreich nach England, dort seine Jugend verbracht hat, dann in Cambridge oder Oxford Mathematik studiert hat und Architektur studiert hat und dann an der Harvard-Universität seine Dissertation geschrieben hat, die erste Architektur-Dissertation, die dort jemals verfasst wurde. Und mit der ist er schon berühmt geworden, die hieß Notes on the Synthesis of Form. Das heißt, das war die Idee, wie aus den Anforderungen an eine Gestaltung die Formen entstehen. Also da steckt schon sehr viel drinnen, diese Verbindung von menschlichen Bedürfnissen und dem, was dann erzeugt wird. Und er ist da preisgekrönt worden, ist dann schnell Professor in Berkeley geworden, hat dort sein eigenes Institut bekommen, hat dort Jahrzehnte geforscht und gelehrt und hat eigentlich versucht, eine Revolution in der Architektur einzuleiten und hat die zeitgenössische Architektur sehr hart kritisiert und ist aber eigentlich an dem gescheitert. Also die Dinge, die er vorgeschlagen hat, die Veränderungen im Gestaltungsprozess, das Einbeziehen der Menschen, sozusagen, er war ein Vorreiter des partizipativen Wohnbaus. Er ist in die Slums gegangen in Südamerika und hat dort mit den Leuten ihre sozialen Wohnbauten entwickelt. Und er war da einfach sehr weit voraus. Die Architektur ist ihm nicht gefolgt. Also, es existieren zwar seine Theorien und es gibt wahrscheinlich einige hundert Architekten weltweit, die in seinem Sinne lebendige Gestaltung betreiben, aber der Mainstream der Architektur ist sozusagen individuelles Bauen, wie wir es kennen. Mhm. Und der große Erfolg ist in anderen Gebieten gekommen. Also ich bin ja sozusagen geborener Naturwissenschaftler und dann in die Informatik gewechselt. Und in der Informatik ist seine Art und Weise, komplexe Systeme durch Muster zu erfassen und Gestaltungsprozesse zu unterstützen, zum Mainstream geworden. Mhm. Unbemerkt von der Öffentlichkeit. Also es ist dort ein berühmtes Buch geschrieben worden, das heißt Design Patterns, also Gestaltungsmuster. Und das hat in den 90er Jahren, also die Softwareentwicklung mit revolutioniert und ist die Basis für das, was wir heute an Softwaretechnik haben.
Aber können Sie das kurz ein bisschen ausführen? Was hat dieses Strukturdenken, dieses Musterdenken in der Softwarearchitektur für eine Revolution ausgelöst? Was war vorher, was war nachher?
Vorher war, wie soll man das erklären? Also begonnen hat alles mit dem Schreiben von Programmen, mit Code, ja Daten verarbeitet. Also der Code, die Befehle, die Millionen von Befehlen, die eine Software ausmachen, dies wurden in Funktionen zusammengefasst und diese Funktionen haben Bibliotheken gebildet und das waren sehr schwerfällige und anfällige Systeme. Mhm. Und in den 80er Jahren ist man dann übergegangen auf das sogenannte objektorientierte Programmieren. Also ich verkürze jetzt die Geschichte sehr stark. Mhm. Und in diesen Objekten werden Daten und Befehle, also Daten und Funktionen zusammengefasst zu einer Einheit. Und ein Programm ist dann nicht mehr eine sequentielle Folge von Befehlen, sondern es sind interagierende Objekte. Mhm. Also ein modernes Programm ist sozusagen ein Netzwerk von Objekten, die jeweils Daten enthalten und die miteinander verbunden sind und miteinander interagieren auf hochkomplexe Art und Weise. Und da sind wir jetzt schon sehr nahe bei einem modernen systemtheoretischen Denken. Nicht? Also bei einem Denken, wo wir sagen, unsere Welt ist nicht irgendwie eingeteilt in Kästchen. So kategoriales Denken, Klasseneinteilung, sondern wir leben in einem komplexen Netzwerk von Beziehungen. Mhm. Und diese alexanderschen Muster haben nun sehr gut zu diesen Softwareobjekten gepasst. Also sie haben sozusagen diesen Softwareobjekten einen inneren Sinn gegeben. Sie waren sozusagen die Interpretation, die Bedeutung dieser Softwareobjekte. Mhm. Und dadurch ist es zum Blühen gekommen. Und im Bereich der Informationstechnologie haben 50, 60, 70 internationale Konferenzen stattgefunden und dort haben die Leute ihr Wissen auf den Tisch gelegt in Form von solchen Mustern. Mittlerweile sind einige 4.000, 5.000, 6.000 Muster publiziert worden, 100 oder 200 Bücher geschrieben worden zu dem Thema. Also dort ist es wirklich groß etabliert. Nur diese Softwarewelt, ich bin ja Teil davon, ist irgendwie so abgeschlossen von der Welt der normalen, des Alltags und der normalen Menschen, dass das gar nicht kommuniziert wird. Mhm. Aber jetzt Phänomene wie die Social Media und die Wikipedia, ja, zum Beispiel bauen voll auf das auf. Also eine Wikipedia würde es ohne Christopher Alexander nicht geben. Diese Behauptung traue ich mir mutig zu.
Verstehe. Jetzt würde ich gern trotzdem dieses Musterdenken und diese Herangehensweise, ein Verständnis, wie Lebendigkeit gedacht werden kann, ein bisschen aus der Software-Theorie raus in die nicht-virtuelle Welt holen. Und da haben Sie eine interessante Sache entwickelt, die hat mich spontan sehr angesprochen. Die hat mich schon vom Titel sehr angesprochen, nachdem ich, wie viele in meinen jungen Jahren, viel Hermann Hesse gelesen haben. Sie haben ein Spiel entwickelt, ein Kartenspiel. Das nennen Sie das Glasperlenspiel nach dem berühmten Opus Magnum von Hermann Hesse. Und das Glasperlenspiel hatte insofern schon eine Verbindung zu unserem Thema, weil diejenigen von den Hörern und Hörerinnen, die es gelesen haben, das ist ja ein dickes Buch mit vielen Aspekten, aber es geht, und das ist so der Kern des Glasperlenspiels, es geht um eine Verbindung von allem mit allem. Also eine Verbindung von einer Bach-Suite mit einer mathematischen Formel, mit einem Kunstaspekt der bildenden Kunst, mit einer politischen Theorie. Also alles ist mit allem irgendwie verbunden. Und man spielt dieses Spiel, wenn man wirklich meisterhaft die Verbindung von allem halten und entwickeln kann. Ich sage das einmal so. Ja. Wahrscheinlich Hermann Hesse-Kenner würden sich wahrscheinlich die Haare raufen, wie ich das versuche zu formulieren. Aber jedenfalls, das ist mein Verständnis davon. Jetzt haben Sie ein bisschen Anlehnung an dieses Spiel 64 Karten entwickelt, die, darf man das so sagen, jeweils ein Muster darstellen. Ist das schon mal eine richtige Bezeichnung?
Ich spreche lieber von Konzepten.
Von Konzepten, ja. Also 64 Konzepten, die in den verschiedensten Bereichen von Lebendigkeit einfach eine Rolle spielen. Ich greife jetzt einmal beliebig was heraus, dass Lebendigkeit immer etwas mit Ganzheit zu tun hat. Also eine dieser Karten, die kann man auch bei Ihrer Website, die Website, ich sage sie ganz kurz durch, die heißt theoriekultur.at, also AT, das ist die österreichische Domain, also theoriekultur.at. Da findet man das drauf. Da haben Sie eine Karte von diesen 64, die heißt Ganzheit. Und jetzt kann man spontan sagen, das stimmt. Und es hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit diesem Container schon vorher zu tun, den Sie vorher angesprochen haben. Wenn ich Lebendigkeit denken will, muss ich immer Ganzheiten mitdenken. Ja. Gleichzeitig, ich greife noch eine andere Karte raus, haben Sie eine Karte genannt, die nennen Sie Zentrum. Spontan kann ich damit auch viel anfangen, wenn ich Lebendigkeit von Situationen mir versucht vorzustellen und damit umzugehen. Da gibt es immer auch zumindest ein Zentrum, wenn nicht mehrere Zentren. Und diese Zentren können entweder zu stark oder zu schwach sein, aber einfach zu verstehen, dass Lebendigkeit sehr viel auch damit zu tun hat, dass sie sich auch um Zentren herum organisiert. Dann haben Sie eine andere Karte, die heißt spontaner Raum.
Ja, das ist das, was wir jetzt da haben. Ne?
Das ist das, was wir jetzt gerade da haben. Ein spontaner Raum ist ein Raum, der, ich sag's mal so, mit Nichtwissen gefüllt ist und eine intuitive Reaktion darauf, und daraus entsteht was Neues. Und das ist unter anderem eine Form von Lebendigkeit. Jetzt habe ich das wirklich so verstanden, wenn man diese verschiedenen Konzepte, die Sie hier machen, und ich habe das wirklich auch so auch als Muster gedacht. Sie haben das auch unterteilt in Systembegriffe, in Struktureigenschaften, in Prozessprinzipien und in Musteraspekte und in Haltungen, die man hier einnehmen kann. Dann bekomme ich neben meiner Intuition auch ein eben Verständnisverhältnis, wie Lebendigkeit funktioniert.
Ja, das ist sehr gut beschrieben. Ne? Also wir haben ein Gefühl für Lebendigkeit und wir können diesem Gefühl auch nachgehen und schauen, was liegt dem zugrunde. Können wir das auch rational nachvollziehen? Und in dieser Reibung zwischen Intuition und Rationalität entstehen dann wieder Chancen des Lernens, der Weiterentwicklung. Also bei Alexander ist er auch sehr nahe diesen vielen östlichen Gedanken. Und da gibt es ja auch diesen Gedanken, dass man sozusagen Regelsysteme lernt, um sie dann zu transzendieren. Das heißt, der Künstler lernt beispielsweise von der Pike auf, wie man zeichnet, wie man gestaltet, was richtig und was falsch ist, was funktioniert. Aber irgendwann transzendiert er diese Regeln, wenn er die Meisterschaft erlangt hat. Ne? So ähnlich ist es hier auch. Ne? Also diese Konzepte, die Sie genannt haben, wie Ganzheit, wir können sozusagen auf unsere Systeme schauen und schauen, wo sind denn diese organismenähnlichen Einheiten, die uns wichtig sind. Einheiten wie die Stadt oder Einheiten wie eine Familie oder Einheiten wie eine Gemeinschaft oder Einheiten wie unser Dialog heute. Ne? Und dann können wir ganz bestimmte Logiken oder Gedankengänge auf diese Einheiten, auf diese Ganzheiten anwenden. Also wir können fragen, wo beginnt sie, wo endet sie, welche Geschichte hat sie, durch welchen Entwicklungsprozess geht sie, was ist die Ist-Situation, was ist der nächste Schritt, ist das ein gesundes System oder ist es vielleicht krank und bedarf der Heilung, ist eine ganze Gruppe von Konzepten befasst sich mit Struktureigenschaften, die typisch sind für lebendige Systeme. Und man kann dann dem nachgehen und schauen, welche Struktureigenschaften findet man in dem Dialog. Es gibt beispielsweise eine Eigenschaft, die heißt lokale Symmetrie. Und würden wir das jetzt auf unseren Dialog anwenden, dann könnten wir jetzt sagen, wie schaut denn die Symmetrie zwischen uns beiden aus? Ne?
Lassen Sie uns da kurz nachgehen. Was meinen Sie damit? Lokale Symmetrie zwischen uns beiden. Erstens, was ist das? Zweitens, warum ist das wichtig?
Also Symmetrie kann man im Großen denken, wie eine Kugel, ne, die völlig symmetrisch ist. Das kommt aber in lebendigen Systemen sehr wenig vor.
Ja.
Aber es gibt zum Beispiel in der Architektur tolle Beispiele von ganz unsymmetrischen Bauwerken. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Alhambra in Spanien, die überhaupt symmetrisch ist im Großen, aber im Detail sehr viele Symmetrien aufweist. Diese lokalen Symmetrien sind ein Zeichen dafür, dass es eine Ausgewogenheit von Kräften gibt, dass es sozusagen keinen Grund für eine Asymmetrie gibt. Im Prinzip ist so eine Symmetrie ein Element, das die Lebendigkeit erhöht. Das heißt, wenn ich das jetzt übertrage auf unseren Dialog, unser Dialog kann unter Umständen davon profitieren, wenn Symmetrie zwischen uns herrscht, nicht? Wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen, wenn einmal der eine Fragen stellt, einmal der andere, wenn die Gesprächszeiten ausgeglichen sind. Mhm. Also man kann jedenfalls diesem Thema der Symmetrie nachgehen. Mhm. Egal, welches System man anschaut. Man könnte das in der Gesellschaft schauen, wie schaut es mit der Symmetrie zwischen Mann und Frau aus? Also mit der Gleichberechtigung. Mhm. Und auch dort würden wir wahrscheinlich finden, dass die westlichen und europäischen Gesellschaften sich dadurch auszeichnen, dass sie viel symmetrischer sind in Bezug auf das Männliche und Weibliche als andere Gesellschaften, die wir halt rückständig sehen.
Ich glaube, da haben Sie jetzt wirklich ein sehr anschauliches Beispiel jetzt uns dargelegt. Weil einerseits ist Symmetrie ja sehr was Abstraktes mal, ja, ein abstrakter Begriff. Und jetzt haben Sie diese Symmetrie auf völlig unterschiedliche Gebiete angewandt, nämlich auf die Architektur der Alhambra, die einige von uns kennen, einige von uns wahrscheinlich nicht kennen, aber sie haben darauf hingewiesen, dass das eigentlich in vielen ein sehr asymmetrisches Bauwerk ist, aber das im Detail hier sehr viel symmetrische Elemente hat, was Teil der Ästhetik dieses Bauwerk ausmacht. Sie haben darauf hingewiesen, dass es in einem völlig anderen Lebenszusammenhang, nämlich einem Radiodialog, wie wir hier geben, auch das Phänomen der Symmetrie oder Nichtsymmetrie gibt. Wenn wir zum Beispiel einen Dialog haben, wo ich 98% der Redezeit in Anspruch nehme oder umgekehrt Sie 98% der Redezeit in Anspruch nehmen, würde wahrscheinlich die meisten Hörer das Gefühl haben, dass hier etwas aus dem Lot ist. Das heißt, hier ist eine Wahrnehmung von Symmetrie und Nichtsymmetrie. Das Geschlechterverhältnis ist wieder ein völlig andere Dimension des Lebens. Was Sie hier machen, wahrscheinlich ist das, was Sie mit diesen universellen Mustern ansprechen wollen, ist, dass Symmetrie im Nachforschen, was Lebendigkeit unterstützt, in all diesen Formen auf unterschiedliche Weise, aber eben doch in all diesen Formen wichtig ist. Und dass wenn man auf Symmetrie achtet und wahrscheinlich bessere Architektur baut, bessere Gespräche führt und auch ein besseres Geschlechterverhältnis in der Gesellschaft entwickeln kann.
Ja, und natürlich spielt es auch in jeder Beziehung eine Rolle, nicht? Mhm. Auch zwischen Lehrer und Schüler oder zwischen Arzt und Patient. Also da kommen wir dann auf ein anderes Konzept, auf eine andere Karte sozusagen, auf dieses Thema der lebendigen Beziehung zwischen, ich habe es gerade das andere und ich genannt. Mhm. Also dieses Verhältnis vom Ich zum anderen.
Ja.
Das ist per se zwar ein asymmetrisches Verhältnis, kann aber natürlich auch unter diesen Aspekt der Symmetrie betrachtet werden. Das heißt, eine Beziehung, die lebendig ist, wird eine Beziehung sein, die zur beidseitigen Entwicklung führt, die Interaktion ist, die Austausch ist, die wechselseitige Fürsorge ist, die Respekt ist, die Zuwendung ist. Also man kann diese Begriffe miteinander verknüpfen und jedes dieser Karten und jeder dieser Konzepte erzeugt sozusagen eine Blickrichtung oder eine Perspektive auf das System.
Genau. Lassen Sie mich doch mal die Blickrichtung noch einmal spontan ändern. Ich habe eine andere Karte aus Ihrem Glasperlenspiel herausgezogen. Die heißt Echo-Ähnlichkeit. Da schreiben Sie auf dieser Karte: In der Vielfalt von Formen und Systemen findet man Ähnlichkeiten, die darauf hindeuten, dass die Individualität auf gemeinsame Grundlagen entstanden ist. Beispiele: Familienähnlichkeit von Menschen, ähnliche traditionelle Hausformen, ähnliche Silhouetten und Verwitterungsformen bei Gebirgen. Welche Ähnlichkeiten bestehen? Wozu soll das Neue ähnlich sein? Wie ist die korrespondierte Individualität beschaffen? Sagen Sie uns doch ein bisschen mehr über diese Blickrichtung von Echo und Ähnlichkeit.
Ja, kein so einfaches Thema.
Wenn
die Beobachtung von Alexander war, vor allem im traditionellen Bauen, wenn man sich vorstellt, etwa Bauernhäuser in einem Dorf, so wie sie früher gebaut wurden, dann hat er festgestellt, dass es da einfach eine unmittelbar wahrnehmbare, was fast wie eine Familienähnlichkeit gibt.
Ja.
Das war natürlich, weil diese bäuerliche Bevölkerung, die hat voneinander das Bauen gelernt. Sie hat also sozusagen bestimmte Vorstellungen übernommen. Sie hat mit den lokalen Materialien gearbeitet. Sie hat bestimmte Werkzeuge zur Verfügung gehabt. Und deswegen sind in gewisser Weise auch ähnliche Häuser und Ställe und Bauwerke entstanden.
Mhm.
Natürlich mit der Möglichkeit, immer wieder zu variieren, was Neues zu machen, das an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Aber doch ist in diesen Häusern was Gemeinsames spürbar.
Mhm.
Und was wir jetzt tun könnten, wäre zu versuchen, in der Vielfalt, die uns begegnet in irgendeiner Form, also beispielsweise in der Gesellschaft oder in den Dialogen, auf diese Gemeinsamkeiten hinzuschauen und auf diese Strukturelemente, die uns vertraut vorkommen.
Mhm.
Und uns dadurch sozusagen befruchten zu lassen und daraus zu lernen.
Mhm. Macht absolut Sinn. Und lassen Sie mich vielleicht noch einmal auf die Architektur zurückkommen, weil, wie ich Ihnen so zugehört habe, ist mir auch selber aufgefallen, ich bin ja auch in Österreich aufgewachsen. Und in Österreich, gerade im ländlichen Raum, gibt es auch gesetzlich erzwungene Echo und Ähnlichkeit im Bau. Also man darf im ländlichen Raum nicht einfach irgendwas hinbauen, sondern das muss vielleicht in gewisser Weise, sogar in übertriebenen Art und Weise, dem regionalen Stil angepasst sein. Also es muss eine gewisse Echo mit dem Baustil einer Landschaft haben. Und damit bin ich einfach so natürlich aufgewachsen und ging dann nach meinem Studium für einige Jahre nach Kalifornien in der Nähe von San Francisco und war dort eigentlich geschockt, weil der stark individualistische Charakter der Architektur dort wirklich so krasse Gegensätze nebeneinander baulich produziert hat, die zumindest meinem Auge wehgetan haben, weil sie, und ich hatte es gar nicht so überhaupt denkend nachvollzogen, wie Sie es gerade geschildert haben, aber es stimmt einfach, weil hier diese Gebäude in keinem Bezug zueinander standen. Also es gab keine Echo-Ähnlichkeiten. Ich nehme mal an, dass beides, sozusagen die Pflege der Vielfalt, um hier keine Monotonie entwickeln zu lassen, aber auch die Pflege der Ähnlichkeit, dann eben Blickweisen sind, die miteinander korrespondieren müssen, um zu sehen, wie hier, wieder ein Beispiel von Architektur, eine Architektur entstehen kann, eine Landschaftsarchitektur, und man den Eindruck hat, das ist lebendige Architektur.
Ja. Das hängt auch sehr stark mit den Prozessen zusammen. Nicht? Also wenn unbegrenzt Mittel und Materialien zur Verfügung stehen, dann wird einfach am Planungsbrett gebaut, nicht in der Natur, nicht angepasst an die lokale Situation.
Mhm.
Und dadurch entstehen dann diese Dinge, wie Sie es so schön beschrieben haben, die dann irgendwie wehtun, weil sie zusammenhanglos dort stehen, ohne Grund. Nicht jeder Bauer, der sich selbst sein Haus gebaut hat, jetzt wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so tun, teilweise tun. Der hat natürlich nur das gemacht, was für ihn wirklich notwendig war und was für ihn Bedeutung hatte. Also jede Tür und jede Wand und jede Dachschräge hatte einen Grund.
Mhm.
Es tut uns gut, Systeme zu sehen, die eine gewisse innere Logik haben, die mit den Bedürfnissen der Menschen in Beziehung stehen.
Mhm.
Und wenn das verloren geht, wenn die Systeme sozusagen eine Willkürlichkeit ausstrahlen dann fühlen wir uns drin auch nicht wohl.
Jetzt gibt es natürlich in lebendigen Systemen eine Vielzahl von Perspektiven, von Blickrichtungen, die alle in einem systemisch lebendigen Zusammenhang stehen. Und Sie haben da eben in diesem Glasperlenspiel für mich sehr eindrücklicherweise, ich glaube, es sind 64 zusammengestellt. Ich lese jetzt, wir können dann nicht durch alles durchgehen, aber ich lese jetzt einfach noch so ein paar von den Titeln vor, weil sie schon allein in der Namensgebung so eine intuitive Einsicht geben, wie das in lebendigen Systemen eine Rolle spielt. Ich greife jetzt einfach ein paar willkürlich aus. Das eine heißt starkes Zentrum. Ein anderes heißt Kontrast oder Differenz. Ein drittes positiver Raum. Ein anderes Schritt für Schritt. Ein weiteres Neues aus dem Vorhandenen. Verbundene Muster. Variation. Lernen aus der Natur. Rechtes Maß. Teilen von Wissen. Jetzt sind das so Spots, die ich jetzt einfach so reingeworfen habe, die natürlich alle ihre eigene Tiefe hätten und es wert wären, darüber zu sprechen. Wie kamen Sie dazu, diese 64 Begriffe hier zusammenzustellen? Was ist die Idee davon? Was ist da die lebensfördernde Kreativität, mit diesen 64 Begriffen zu arbeiten?
Das wäre jetzt eine lange Geschichte, das zu erzählen.
Aber was ist die kurze Variante von dieser langen Geschichte?
Die kurze Variante ist, dass die Anregung von einem guten Freund, einem Wiener Soziologen, Vordenker des ländlichen Raumes, dem Franz Narada, gekommen ist, der diesen klösterlichen Gedanken, der beim Hermann Hesse vorkommt, auch pflegt und verfolgt. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kann sowas machen auf der Basis von Christopher Alexander. Und praktisch ist es jetzt so, dass diese einzelnen Konzepte in Summe gesehen die Denkweise des Christopher Alexander widerspiegeln und sozusagen einen Zugang bilden, einen anderen Zugang bilden zu seiner Arbeit, als etwa die 5000 Seiten, die er selbst geschrieben hat. In 15 Büchern und 200 Artikeln. Das heißt, mit Hilfe dieser Karten kann man sich jetzt mit einzelnen Ideen auseinandersetzen, die auch durchaus nicht seine Ideen sind. Also man sollte nicht glauben, er hätte jetzt alles neu erfunden. Wir haben dieses Konzept, das rechte Maß erwähnt. Das ist ja etwas, das sehr stark aus der nikomachischen Ethik kommt oder dort vertreten ist. Also das ist Aristoteles. Wenn man das rückrechnet, sind das 2500 Jahre wahrscheinlich ungefähr. Nicht? Und das dann sozusagen mit der Idee des Paracelsus, es hängt von der Dosis ab, ob etwas Gift ist oder Medizin, korreliert. Und was man fast alles anwenden kann in unserer Gesellschaft. Nicht? Also das richtige Maß zu finden in allem. Würde man unsere Gesellschaft ganz einfach kritisieren wollen, dann würde man sagen, in dieser Ökonomisierung unserer modernen Welt ist das richtige Maß verloren gegangen. Das richtige Maß dafür, was Wirtschaft in unserem Leben bedeuten soll.
Jetzt sind wir in unserer Sendezeit auch schon ein bisschen fortgeschritten. Ich habe schon einige Fragen, die uns hier per E-Mail erreicht haben. Ich möchte ganz kurz aber auch noch die Einwahldaten durchgeben, falls uns jemand auch telefonisch noch eine Frage stellen möchte. Die Einwahldaten werden in Deutschland 030 3080 61 88, in der Schweiz 031 528 09 88 und in Österreich 072 011 59 88. Dann hat diese Konferenzschaltung einen PIN. Dieser PIN lautet 557 557 5557, gefolgt von der Raute-Taste. Und dann können Sie sich noch zu Wort melden, dass wir sehen, dass Sie sich hier ins Gespräch einbringen wollen. Das machen Sie mit der Tastenkombination Stern 9. Das, falls sich jemand hier per Telefon mit einbringen möchte. Ich habe hier mal eine E-Mail-Frage, wo ein Hörer fragt, hat die Arbeit von Christoph Alexander auch eine Verbindung zur Arbeit von Buckminster Fuller? Es scheint Parallelen in der Herangehensweise zu geben.
Das kann ich schlecht beantworten, weil ich zu wenig Ahnung von der Architektur habe.
Also stehe.
Mir ist der Name Buckminster Fuller natürlich ein Begriff, aber ich traue mir das jetzt nicht zu, das zu beantworten.
Dann komme ich mit einer anderen Frage von einer Hörerin. Lieber Herr Leitner, die Analyse, die Sie betreiben, dieses Verständnis der Lebendigkeit, klingt sehr klärend und inspirierend. Nun kann man diese Attribute anwenden, um ein Gespräch zum Beispiel zu verlebendigen, oder geht es vor allem um das Verständnis?
Also es geht immer um beides. Also man kann, ich verstehe mich als Systemanalytiker, also der zunächst auf das System hinschaut und versucht, es zu verstehen und Verständnis zu vermitteln. Aber im zweiten Schritt, im wichtigeren Schritt, geht es um die Gestaltung. Das heißt, wie verändern wir die Systeme zum Besseren oder zum Lebendigeren? Und der große gedankliche Schritt ist natürlich der, dass wir in so vielen Zusammenhängen selbst gestalterisch tätig sind, dass jeder Mensch ein Gestalter ist. Ne? Und jeder Mensch von diesem Thema betroffen ist, direkt oder indirekt. In der Gestaltung seiner Beziehung, seiner Familie, seiner Arbeitsverhältnisse, der Organisationen und Gruppen, der angehört. Also diesen Themenbereich haben wir noch gar nicht so angesprochen. Aber natürlich geht es neben dem Verstehen dann vor allem um das aktive Handeln und Umsetzen, ums Kreativsein.
Könnte man das auch so formulieren, dass es um ein Verständnis dessen geht, was einem oft intuitiv zugänglich ist, wenn man eine Beziehung zur Lebendigkeit hat? Wir haben unser Gespräch so angefangen, dass eigentlich jeder von uns so eine intuitive, heuristische, zumindest Ahnung hat, das ist ein lebendiges Gespräch, das ist eine lebendige Arbeitsgruppe, das ist eine lebendige Firma, das ist ein lebendiges Klima. Aber es ist ein intuitiver Zugang. Was Sie zum Beispiel mit diesen 64 Stichwörtern, die versuchen hier Musterkategorien zu klären, aus meiner Sicht darstellen, ist, dass wir ein Verständnis klären können, was uns intuitiv schon vorab zugänglich ist. Zum Beispiel, es stimmt, wenn etwas wirklich auf eine bestimmte Weise asymmetrisch ist, dann kommt es aus dem Gleichgewicht. Andersrum, wenn etwas zu symmetrisch ist, empfindet man es auch nicht als lebendig. Ich habe zum Beispiel einen Vortrag, den ich von Ihnen auf YouTube vorher gesehen habe, ein schönes Beispiel gesehen, das Sie dort gebracht haben. Sie haben hier zwei Häuser gebracht. Das eine war ein preisgekröntes postmodernes Bauwerk. Keine Ahnung, wo das stand. Ich habe es noch ziemlich vor mir so irgendwie in gewisser Weise sehr symmetrisch gebaut. Und ein anderes war ein Haus aus einem Slum. Ich weiß nicht, aus welchem Land. Und da sind, ich glaube, Architekturstudenten gefragt worden, welches dieser beiden Bauwerke für Sie ansprechender wäre. Und
lebendiger,
welches als lebendiger empfunden worden sind. Und so gut wie alle haben diese Slum-Bauwerke als lebendiger empfunden als dieses preisgekrönte postmoderne Bauwerk.
Ja.
Das ist ja interessant.
Ja, absolut. Also dieses Experiment, das Alexander sehr oft wiederholt hat, also Dinge gegenüberzustellen, Entwürfe gegenüberzustellen und dann sozusagen nach dem Gefühl zu fragen, das die Menschen dazu haben, nach das Gefühl für Lebendigkeit oder das Gefühl, ob diese Bauwerke sozusagen als Spiegelbild geeignet werden für das eigene Selbst. Also es wird da vom Mirror of Self Test gesprochen, also vom Spiegeln des Selbst. Spiegelt das wider, was man selbst ist oder sein möchte? Also diese innere Beziehung zu dem gegenüberstehenden Objekt. Also diesen experimentellen Aufbau, den hat Alexander sehr intensiv verfolgt auf dem Weg zur Analyse oder zum Verständnis der Lebendigkeit.
Aber es scheint ja so zu sein, dass wir jetzt eben nicht nur einfach hier experimentell zeigt, dass offensichtlich selbst Architekturstudenten sich mit Slumbauten besser identifizieren als mit preisgekrönten postmodernen Bauwerken, oder zumindest mit diesem einen preisgekrönten postmodernen Bauwerk, das er hier in diesem Bild gebracht hat, sondern er versucht, und das ist wahrscheinlich sozusagen der Wissenschaftsansatz davon, er versucht hier mit seiner Mustertheorie auch zu erklären, warum das der Fall ist. Könnte man das so sagen?
Ja. Ich stimme auch völlig zu, dass Sie sagen, wir haben alle eine Intuition dazu. Also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ohne das allerdings wissenschaftlich wirklich begründen zu können. Ich glaube, dass das in der Entwicklung der Biologie, sozusagen der Pflanzen und der Tiere, auf einer sehr frühen Ebene die Organismen ein Gefühl dafür entwickelt haben müssen, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut, was ihre Lebendigkeit fördert oder nicht. Mhm. Also die Möglichkeit der Tiere, sich zu bewegen, nicht, an einen anderen Ort zu gehen, kann nur den Sinn haben, dass es dort für sie günstigere Umstände gibt. Mhm. Oder ein Blatt dreht eine Pflanze dreht ihr Blatt zur Sonne, nicht, um mehr von ihrer Energie aufnehmen zu können. Nicht. Da steckt ja ungeheure Kreativität drin in diesem Vorgang. Ne? Mhm. Also das heißt, das ist etwas ganz, ich möchte sagen, was Archaisches, dass wir eine Beziehung dazu haben, was unserer Lebendigkeit gut tut.
Jetzt haben Sie mir natürlich eine goldene Brücke gebaut zu einer Hörerfrage, die ich hier schon am Bildschirm habe. Da schreibt ein Hörer: Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen der Lebendigkeit, die sich in der Natur zeigt, und der Lebendigkeit, die der Mensch bewusst in die Welt bringt, indem er zum Beispiel sie durch Architektur gestaltet?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man könnte jetzt natürlich sagen, der Mensch ist ja auch Natur. Ne? Mhm. Und im Grunde genommen ist alles Natur. Auf der anderen Seite, sehe ich als ein Forschungsgebiet, nicht? Sehen wir in der Natur sozusagen eine unbewusste Kreativität, die beispielsweise Organismen variiert und die Vielfalt der Pflanzen und Tiere schafft. Und auf der anderen Seite haben wir den Menschen, der das Ganze bewusst macht, ne? Also jetzt diesen Zentralbegriff des Bewusstseins, der auf einmal mitspielt und der uns vom Wissenschaftlichen her aber eigentlich noch völlig rätselhaft ist. Also Radio Evolve heißt ja Radio für Bewusstsein und Kultur. Nicht? Das heißt, das ist eins eurer Zentralthemen.
Absolut.
Und wir sind am Ende der Sendezeit.
Das ist auch richtig.
Hätten wir ein neues, großes Fass, das wir öffnen könnten.
Genau. Eben weil wir auch am Ende der Sendezeit sind, möchte ich noch ganz kurz eben Ihre Website nochmal erwähnen, www.theorie-kultur.com. kultur.at, da steht einiges von ihrer Lebendigkeitswissenschaft und von ihrer Mustertheorie drauf. Hätten Sie noch eine weitere Empfehlung?
Eine zweite Webseite, die ganz frisch eröffnet ist.
Okay.
Sehr leicht zu merken ist und dazu passt zum Sendungsthema. Sie heißt Lebendigkeitswissenschaft.org.
Lebendigkeitswissenschaft.org.
.org.
Genau, es ist sehr schön und, wie ich auch erwähnt habe, gibt einige Vorträge von Ihnen auch auf YouTube zu sehen.
Ja, gibt es auch. Es sind einige Artikel jetzt erschienen in diesem Jahr. Zwei Bücher von der Commons-Bewegung herausgegeben von der Silke Helfrich, die sehr interessant sind. Also Gemeingüterbewegung, Gemeingüterprojekte, die versuchen, ihre Komplexität mit Hilfe von Mustern begreifbar zu machen und zu fördern.
Herr Leitner, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich fand es eine faszinierende Reise durch die Verständigung über Lebendigkeit und wie im Musterdenken hier diese Verständigungsmöglichkeit erhöht. Ich glaube, dass Sie hier anschließend an Herrn Alexander ganz spannende Arbeit leisten und ich hoffe, dass einiges auch hier sich über diese Sendung vermitteln konnte. Herzlichen Dank und einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Ja, ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in dieser Sendung und möchte den Zuhörern danken für ihre Aufmerksamkeit und für die Fragen. Und einen schönen guten Abend aus Graz. Wiederhören.